Hallo liebe Zuhörer. Neuerdings sind wir auch auf YouTube. Gerne kommentieren, liken und uns weiterempfehlen. Das hilft uns sehr. Heute entführe ich euch wieder ins alte Japan. Ich wünsche euch für die Folge viel Spaß.
Rabbit, die Märchensammlung und mehr.
Maurigashima, ein japanisches Märchen. Maurigashima war einst eine blühende Insel, deren Bewohner glücklich und zufrieden leben konnten, da alles, was man zum Leben brauchte, die Insel hervorbrachte. Auch gab es dort einen vorzüglichen Ton, aus dem die Leute prachtvolle Töpfe und Schalen bereiteten, die hoch bezahlt wurden. Aus diesem Grunde herrscht auf der Insel Wohlstand und Reichtum. Arme Leute gab es dort überhaupt nicht. Die Insel lag im Süden von Japan, nahe bei dem heutigen Formosa. Ihr Herrscher war Peiruno, ein gottesfürchtiger und gerechter Fürst, der mit großer Betrübnis sah, wie der Reichtum und das Wohlleben die Sitten seiner Untertanen verdarb, wie diese immer mehr sich der Völlerei und dem Nichtstun ergaben und die Lehren der Götter verachteten. Alle Mahnungen und das gute Beispiel eines gottgefälligen, redlichen Lebens des Herrschers vermochten nicht die Bewohner von Maurigashima wieder auf den Pfad eines ehrsamen Lebenwandels zurückzubringen. Im Gegenteil, die Laster nahmen Überhand, selbst die Beamten, die sich bisher noch immer in den Schranken gehalten hatten, ergaben sich schließlich dem lastenhaften Leben und vernachlässigten ihre Pflichten. Als Peiruno sah, dass alle seine guten Lehren nichts helfen wollten und dass ihm die Macht fehlte, gewaltsam eine Besserung der Zustände herbeizuführen, weil ja die Beamten selbst ein zügelloses Leben führten und nicht mehr gehorchten, wandte er sich an die Götter und bat diese um Hilfe und Rettung. Eines Tages war er wieder im Tempel, in inbrünstigem Gebete versunken. Da hörte er eine Stimme, die ihm zuraunte: Das Maß der Sünden Maurigashimas ist voll und die Götter haben beschlossen, die Insel mit allen Bewohnern zu vernichten. Du allein bist ausersehen, am Leben zu bleiben, um der Nachwelt den Untergang der Insel zu verkünden, auf dass andere sich daran ein Beispiel nehmen. Halte darum ein Schiff bereit, um, wenn die Stunde naht, dich dem Strafgerichte zu entziehen, das die Götter über Maurigashima und seine Bewohner verhängt haben. Weil du gerecht bist und die Götter ehrst, sollst du die Stunde des Gerichts wissen. Wenn das Antlitz der Tempelwächter, die als Bildsäulen am Eingang des Tempels stehen, rot sein werden, dann schiffe dich ein und säume nicht. Solange die Antlitze ihr weiße Farben behalten, hat es keine Gefahr. Peiruno dankte den Göttern für die Offenbarung und bat diese, seinen Untertan bekannt geben zu dürfen, auf das sich bekehren könne, wer es wolle. Die Götter bewilligten die Bitte und gaben Peiruno die Zusicherung, dass ein jeder, der sich freiwillig mit ihm einschiffe, verschont und gerettet sein werde. Hocherfreut ging der Herrscher in seinen Palast zurück. Er ließ alle Beamten rufen und verkündete ihnen, was ihm die Götter offenbart hatten. Auch gab er Befehl, dies dem ganzen Volke bekannt zu geben. Aber die Beamten und das Volk verlachten die Warnung und spotteten über ihren Fürsten. Ja, einer der Beamten schlich sich eines Nachts heimlich zum Tempel und beschmierte die Gesichter der Bildsäulen mit rotem Ton. Als Peiruno dies am Morgen sah, glaubte er, die Stunde des Strafgerichts gekommen und schiffte sich schnell mit den Seinen ein. Er forderte das Volk auf, sich zu retten und bat, zu ihm aufs Schiff zu kommen. Doch alle verlachten ihn und der Spötter, der ihnen danach die Gesichter der Bildsäulen beschmiert hatte, gestand seine Tat hohnlachend ein, indem er erklärte, dass nicht die Götter, sondern er die Rotfärbung vorgenommen habe. Aber Peiruno entgegnete ernst: Die Götter haben mir nicht gesagt, dass sie selbst das Weiß der Angesichter der Tempelwächter in Rot verwandeln werden, sondern sie haben mir nur gesagt, wenn das Antlitz rot sein werde, dann sei die Stunde gekommen. Rot sind jetzt die Angesichter, und an den Worten der Götter soll man nicht drehen und deuteln. Wenn du Spötter den Göttern vorgegriffen hast, umso schlimmer für dich. Damit gab Peiruno den Befehl, vom Lande abzustoßen und in angemessener Entfernung zu verharren. Kaum war das geschehen, da verfinsterte sich die Luft, Ein Brausen ertönte aus dem Tiefen des Meeres, dessen Wellen sich hoch auftürmte, und die Insel sank mit allem, was darauf war, auf den Meeresgrund. Dann wurde es wieder Licht. Das Meer lag ruhig wie immer. Ein azurblauer Himmel lächelte, aber von der blühenden Insel war nichts mehr zu sehen. Pairuno fuhr nach dem Festlande und gab Kunde vom Ende Maurigashimas und seiner Bewohner. Noch heute, wenn bei ruhigem Wetter und mondklaren Nächten Fische über die Städte fahren, da die Insel einst gestanden, könnten sie tief unter die Straßen und Häuser erkennen. Manchmal geschieht es auch, dass die Netze das eine oder andere Stück der früheren auf Maurigashimas angefertigten, kostbaren Töpferwaren, eine Vase, eine Schale oder irgendeinen Topf enthalten. Solche Gegenstände sind sehr begehrt und werden hoch bezahlt. Deshalb wird ein jeder Fischer glücklich gepriesen, der ein solches Stück findet. Vielen hat es schon verlockt, nach solchen Gegenständen zu suchen. Doch nur wer reines Herzen ist und den nicht die Sucht nach Reichtum treibt, den lassen die Götter einiges finden. Alle übrigen aber müssen mit leeren Händen und oftmals auch mit zerrissenem Netze heimkehren. Der Hase und der Dachs. Zwischen hohen Bergen lebte vor langen, langen Jahren ein betagtes Ehepaar, das sich durch fleißige Arbeit redlich, doch kümmerlich nährte. Der Mann ging täglich in den Wald, um Reisig zu sammeln. Das er verkaufte und aus dem Erlös bestritt er den Lebensunterhalt. Während der Mann im Walde war, kochte und wusch die Frau und machte das Haus sauber. Im Laufe der vielen Jahre hatte der Mann die Bekanntschaft eines weißen Hasen gemacht. Die Bekanntschaft wurde immer fester und so kam es zu einer regelrechten Freundschaft. Immer, wenn sie sich trafen, unterhielten sie sich freundschaftlich über dieses und jenes. Denn zur damaligen Zeit konnten die Tiere noch sprechen. An Feiertagen luden sie sich auch oft zum Essen ein und machten sich einander Geschenke. Nun hatte aber in der Nähe der Wohnung des Hasens ein alter Dachs sein Bau. Das war ein alter Hagestolz, ein griesgrämiger Kerl und ein Geizhals dazu. Den verdroß die innige Freundschaft des Hasen mit dem Menschen und er suchte die zwei auf alle mögliche Weise auseinanderzubringen und zu entzweien. Aber alles, was er versuchte, blieb vergeblich. Alle seine Niederträchtigkeiten scheiterten an den festen Freundschaft. Als nun eines Tages der Mann wieder den Hasen besuchte, brachte er ihm auch einige Süßigkeiten mit, die die Frau gebacken hatte. Als sich der Mann mit dem Hasen unterhielt und ihm die Süßigkeiten geben wollte, da hatte sich der Dachs hinzugeschlichen und sie gestohlen. Da wurden beide recht ärgerlich und beschlossen, dem Dachs endlich sein Handwerk zu legen. Sie begaben sich zu seinem Bau und trafen ihn gerade dabei, die Süßigkeiten zu verzehren. Der Mann packte den Dachs schnell beim Kragen, band ihm mit einem recht festen Strick die Beine zusammen und trug ihn nach Hause. Hier zeigte er ihn seine Frau und sagte zu ihr: Der Kerl hat sich durch seine Niederträchtigkeit jetzt selbst geschadet. Wir werden ihn schlachten und dann zum Mittag verspeisen. Mit diesen Worten hing er den Dachs an einem oberen Querbalken in der Küche auf und ging nochmals in den Wald, um noch schnell etwas Reisig für Feuerung zu holen. Die Frau nahm während dieser Zeit ihren Reismörser und begann Reis zum Mittagessen zu stampfen. Während ihrer Arbeit hörte sie oben den Dachs stöhnen und seufzen. Obwohl sie Mitleid mit dem Tiere hatte, ließ sie sich an ihrer Arbeit nicht stören und tat, als ob sie nichts gehört hätte. Doch der Dachs hörte nicht auf zu wehklagen, denn er wollte das Mitleid der Frau erregen, weil er hoffte, sie würde ihn freilassen. Als er aber sah, dass alles Lamentieren nichts half, wurde er nachdenklich und besann sich auf eine List. Denn loskommen wollte er wenigstens und sei es auch nur auf eine Minute. Die Dachse können sich nämlich in jede Gestalt verwandeln, doch können sie das nur, wenn sie im freien Gebrauche ihrer Gliedmaßen sind. Gefesselt vermögen sie ihre Kunst nicht auszuüben. Darauf baute er nun seinen Plan, um nicht nur frei zu kommen, sondern sich auch zu rächen. Deshalb hörte er mit seinem Gewimmer auf und rief der Frau mit sanftmütigster Stimme zu: Aber liebe Frau, was quälen Sie sich denn so sehr? Das Reisstampfen ist für eine alte Frau doch zu anstrengend. Lassen Sie mich hinunter und ich will Ihnen diese Arbeit abnehmen. Ich danke, erwiderte die Frau. Bleibt nur hübsch da oben, denn helfen würdet ihr mir doch nicht, sondern auskneifen. Dann könnten wir euch nicht zu Mittag essen und mein Mann würde zornig werden und mich schlagen.
Aber seid doch nicht so ängstlich, sprach der Dachs mit einschmeichelnder Stimme. Schließ doch alle Fenster und Türen, dann kann ich nicht fort. Ich verspreche euch, nicht fortzulaufen, und euer Mann braucht gar nichts davon zu erfahren. Denn ihr hängt mich hier wieder auf, wenn ich euch geholfen habe. Glaubt es mir, ich tue es nur euch zulieb, weil es mir leid tut, eine alte Frau sich so schwer quälen zu sehen.
Die Frau wurde schwankend, und als der Dachs bemerkte, dass seine Worte nicht ohne Erfolg blieben, redete er noch mehr schöne Worte, so dass die Frau, einfältig wie sie war, seinen Worten wirklich Glauben schenkte und ihn losband. Kaum war der Dachs auf dem Fußboden und frei, so stürzte er sich auf die Frau, tötete sie, nahm ihr die Kleider fort und legte sie sich selbst an, sich so in die Frau verwandelnd. Dann schnitt er von der toten Frau einige Stücke Fleisch ab, warf diese in den Mörser und vermischte sie mit dem Reis. Die übrigen Teile des Leichnams warf er hinter dem Hause auf einen Haufen. Nun kochte er ein schönes Gericht, und als der Mann zurückkam, bekam er es zum Essen vorgesetzt. Der Mann glaubte natürlich, es sei seine Frau, die den Dachs während seiner Abwesenheit geschlachtet hätte. Er freute sich sehr darüber, und das Essen schmeckte ihm vortrefflich. Nur wunderte er sich, dass das Fleisch etwas zäh und mager war. Bot dem Dachs, der ihn in Gestalt der Frau bediente, etwas zum Essen an. Diese aber dankte und sagte, als der Mann alles aufgegessen hatte, zu diesem recht spöttisch: »Nun, du armer Mann, du hast deine Frau gegessen. Pfui über dich, seine eigene Frau zu essen. Geh hinaus, wenn du mir nicht glaubst, und schaue, was hinter dem Hause liegt.« Damit nahm er wieder seine Gestalt als Dachs an und rannte zum Haus hinaus. Der Mann, aufs Höchste erschreckt, eilte auch hinaus und erblickte hinter dem Haus den zerstückelten Leichnam seiner Frau. Er brach darüber in Tränen aus und war ganz untröstlich. Da kam der Hase daher und vernahm die traurige Geschichte. Er tröstete den Mann so gut er konnte und versprach, den Dachs zu bestrafen und den Tod der Frau seines Freundes zu rächen. Er nahm in der Küche etwas Miso und mischte dieses mit gestoßenem rotem Pfeffer. Dann kehrte er in den Wald zurück, wo er bald den Dachs traf, der sich Spreu für sein Lager gesammelt hatte. Der Hase half ihm das Bündel auf den Rücken, und als der Dachs damit seinem Bau zuwandte, zündete der Hase es flink an, da das Bündel recht fest auf den Rücken gebunden war, was der Hase absichtlich getan hatte, so fiel es nicht eher herunter, als bis die Schnur, womit es befestigt war, durchgebrannt war. Natürlich war auch der Rücken des Dachses arg verbrannt. Scheinbar hilfsbereit, sagte der Hase: »Jammere doch nicht, wie ein altes Weib, ich habe eine gute Salbe gegen Brandwunden. Halt still und lass dich einreiben.« Der Dachs biss die Zähne zusammen, und der Hase machte sich daran, den verbrannten Rücken mit dem rotem Pfeffer gemischten Miso einzuschmieren. Dass er dabei nicht sanft verfuhr, kann man sich denken, ebenso, dass der Dachs seinen Schmerz nicht mehr verbeißen konnte und furchtbar zu heulen anfing, als Miso und Pfeffer in seiner Wunde zu wirken begann. Er erlitt höllische Schmerzen und schleppte sich mühselig in seinen Bau, wo er unter Weh und Ach auf sein Lager zusammenbrach. »Hättest du früher gewinselt, ging es dir heute nicht so schlecht«, rief ihm der Hase zu, als er ihn verließ, um zu dem alten Manne zu eilen und diesem von der Bestrafung des Bösewichts Mitteilung zu machen. Der Mann aber, der inzwischen seine Frau begraben hatte, war mit dieser Bestrafung nicht zufrieden. Er verlangte den Tod des Dachses als Sühne, denn er befürchtete mit Recht, dass, wenn dieser wieder gesund sei, er noch weitere Rache nehmen würde. Dem Hasen leuchtete dies ein, und er machte einen anderen Plan, um den Dachs ums Leben zu bringen. Er baute also zwei Boote, ein kleines aus Holz und ein größeres aus Ton. Nachdem diese fertig waren, besuchte er den Dachs, um zu sehen, wie es ihm gehe. Bei diesem war inzwischen die Wunde etwas geheilt, aber er litt furchtbaren Hunger, hatte er doch während seines Krankseins nichts zu sich genommen. Als er den Hasen erblickte, freute er sich, denn er glaubte wirklich, dass ihm die schreckliche Salbe geholfen habe. Er bat ihn, doch etwas zum Essen zu besorgen. Der Hase aber erwiderte: »Ich habe leider nichts hier, aber im Flusse sah ich einige wundervolle Fische. Komm mit, die wollen wir uns fangen.« Obgleich der Dachs vor Hunger und Schwäche kaum gehen konnte, schleppte er sich doch bis zum Flussufer, wo die beiden Boote lagen. Der Hase fragte: »Welches willst du nehmen?« »Natürlich das Große«, entschied der Dachs. »Ich bin einmal der Vornehmere und dann auch Schwerere als du.
da würde mich das kleine Boot nicht tragen. Damit kletterte er auch schon in das Tonboot, während der Hase zufrieden mit seiner List in das kleine hölzerne Boot sprang. Sie ruderten nun beide bis in die Mitte des Flusses, doch ließ sich kein Fisch sehen, worüber der Dachs recht zornig wurde. »Dort ist einer«, rief der Hase plötzlich. Als der Dachs sich umwendete, um nach dem Fische zu schauen, da nahm der Hase sein Ruder und tat einen kräftigen Schlag nach dem anderen Boote, das natürlich sofort in Stücke sprang. Der Dachs fiel laut aufschreiend ins Wasser und wollte sich durchs Schwimmen retten, aber der Hase war in seinem Boote schnell hinter ihm her und hieb mit dem Ruder auf ihn ein, bei jedem Schlage ausrufend, »Das ist für die ermordete alte Frau! Das ist für die ermordete alte Frau!« So schlug er so lange auf den Dachs ein, bis dieser wirklich ganz tot war und von einigen großen Fischen, die gerade vorbeikamen, aufgefressen wurde. Nun war der Hase fröhlich und guter Dinge, fuhr ans Ufer zurück und eilte zu seinem alten Freunde, um ihm die Freudenbotschaft zu bringen. »Der Dachs ist tot, der Dachs ist tot, deine Frau ist gerecht«, rief er schon von Weitem und erzählte im Hause des alten Mannes angekommen, diesem, wie er den Dachs aufs Wasser gelockt, wie er das Boot zerschlagen und endlich den Bösewicht getötet habe, der nachher von dem Fischen gefressen wurde. Da wurde der Mann, der bisher immer noch Furcht hatte, dass der Dachs auch ihm und dem Hasen ein Leid zufügen werde, wieder frohen Herzens. Er lud den Hasen ein, mit an das Grab seiner Frau zu kommen. Als beide am Grabe standen, rief der Mann, gleich als wenn seine Frau noch lebe, »Liebe Frau, du bist jetzt gerecht. Der Dachs, unser Widersacher, ist tot, getötet von meinem Freund, dem weißen Hasen. Hier neben mir, wir können jetzt ohne Sorge sein. Der Bösewicht wird uns nicht mehr schaden.« Nachdem er dies gesagt hatte, machte er 3 tiefe Verbeugungen und ging mit dem Hasen das Haus zurück. Hier bereitete er diesem ein Essen, so gut er konnte und es hatte, um seine Dankbarkeit zu beweisen. Er lud den Hasen ein, doch bei ihm zu bleiben und in seinem Haus zu wohnen. Aber der Hase schlug dies dankend aus. Er sagte, er könne nicht schlafen in einem Raume, der ein Dach habe. Er könne nur schlafen im Freien unter dem Dach des Himmels. So musste sich der alte Mann zufrieden geben und in seinem Haus alleine wohnen. Aber er blieb nur wenig im Hause. Den ganzen Tag ging er in den Wald und unterhielt sich mit dem Hasen. Sie sprachen über alle möglichen Dinge. Ihr Hauptgespräch aber bildete der Dachs, der durch seinen Neid und seine Feindschaft sich selbst ins Leben gebracht habe. War das Wetter schlecht, so besuchte der Hase den Mann im Hause und brachte ihm stets schöne Früchte mit. So lebten beide in Ruhe und Frieden, in Eintracht und Freundschaft noch viele, viele Jahre. Wann sie gestorben sind, weiß man nicht, aber der Hase hatte diese Geschichte seinen Verwandten erzählt und diese wieder ihren. Und so weiter bis auf den heutigen Tag, wo sie niedergeschrieben und gedruckt wurde, damit sie nie vergessen werde und sich an jeder erinnere, dass man sich selbst straft, wenn man missgünstig die Freundschaft anderer zerstören will. Schlauheit schützt nicht vor Täuschung. Im japanischen Meere lebte ein giftiger Fisch, der den Namen Fugu hat. Ein solcher Fisch hatte einst einen Mann gefangen und sich zubereitet. Schließlich kam ihm aber doch Bedenken und er warf zunächst ein Stückchen seiner Katze hin. Diese ergriff es und eilte damit davon. Der Mann lief ihr nach, um zu sehen, ob es ihr etwas schade. Die Katze aber war unter einen Holzhaufen gekrochen und kam nach einem Weilchen wieder ganz munter hervor. Nun dachte der Mann, dass die Katze das Stück Fisch ohne Schaden zu sich genommen habe. Wenn ein so schlaues Tier wie eine Katze einen Fisch, der für giftig gehalten wird, nicht verabscheue, sondern unbedenklich verzehre, dann könne er es auch tun. Er setzte sich hin und aß mit großem Behagen das Fischgericht. Die Katze aber war wirklich ein schlaues Tier, denn auch ihr waren Bedenken gekommen und sie hatte deshalb das Stück Fisch vorläufig versteckt, um erst zu sehen, ob ihr Herr vom Fische genieße. Als sie nun sah, dass er ihn mit gutem Appetit verzehrte, da lief auch sie zurück und ließ es sich schmecken. Aber die Folgen blieben nicht aus. Das Gift fing bald an zu wirken und Herr und Katze starben unter großen Qualen. So sieht man, wie sich selbst der Schlaueste manchmal täuschen lässt. Der bedächtige Reiher. Ein Reiher spazierte am frühen Morgen im Teiche gravitätisch auf und ab. Er hatte Hunger und suchte sich Beute. Da sah er plötzlich einen zierlichen Aal sich durch das klare Wasser schlängeln. auch ein munteres Fischlein kam herbeigeschwommen und endlich hüpfte ein Frosch auf ein großes Lotusblatt und stimmte sein Morgengesang an.
Hei, dachte der Reiher, das ist reiche Beute, aber welchen von den dreien nehme ich zuerst?
Nachdenkend neigte er seinen Kopf, aber während er überlegte, hatten die drei Tierlein ihren gefährlichen Feind erblickt. Der Frosch war mit einem Satz im Wasser verschwunden, das Fischlein tauchte schnell unter und schwamm davon, und der Aal verkroch sich im tiefsten Schlamm. Da stand nun der Reiher, als er sich entschieden hatte, wieder einsam. Die sichere Beute war verschwunden und neue wollte sich nicht zeigen. Er steht noch heute nachdenklich im Teich und wartet noch immer. So geht es allen zu Bedächtigen, die über dem Überlegen das Handeln vergessen.
Das Märchen ist nun aus und wir ruhen uns alle aus. Bis zum nächsten Mal bei Rabbit. Thank you.